Ja, ich habe es angedeutet bei der Begrüßung, um was es in den nächsten 3 Monaten ungefähr oder ja, gehen soll, nämlich um das gute Leben. Was heißt es, ein gutes Leben zu führen? Das ist eine Frage, die jeden Menschen bewegt. Ich wäre am liebsten auf die Straße gegangen, in die Fußgängerzone und hätte jetzt eine Umfrage gemacht. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich habe begonnen, meine Nachbarn zu fragen. Und da sind wir aber noch dran. Und einige haben dann per WhatsApp geantwortet und andere meinten, ja, da müssten wir dann mal beim nächsten Grillen drüber sprechen. Und was uns so fasziniert hat in Hamburg, in Berlin, auf der Vineyard-Konferenz, da hatten wir nämlich das Thema gutes Leben durch einen Referenten, der uns etwas darüber erzählt hat. Es gab eine ganze theologische AG zu dem Thema gutes Leben über mehrere Tage und es gab Hauptreferate von Matt Crossman. Und was uns fasziniert hat an diesem Thema, war, dass er sagte, das gute Leben, das betrifft jeden Menschen. Jeder möchte ein gutes Leben haben. Und es ist eine gute Möglichkeit da, mit unseren Mitmenschen ins Gespräch zu kommen über dieses gute Leben. Und dann sind wir alle Fragende und haben vielleicht noch nicht die Antwort parat, weil wir ja auch nach dem guten Leben suchen. Und das fanden wir doch sehr faszinierend, auch als einen Ansatz, um mit Menschen zu sprechen. Und natürlich zu gucken, was heißt es denn für uns, ein gutes Leben zu haben. Er hat uns dann in dieser AG, in dieser Themenkonferenz Theologie etwas hineingenommen in die Philosophie. Das möchte ich aber jetzt heute nur andeuten. Er sagt zum einen, zum guten Leben gehören Handeln, Gefühle und Umstände. Und es gibt philosophische Richtungen, die haben da den Schwerpunkt, da oder da. Und wir können auch selber gucken, was für uns der Schwerpunkt ist. Heutzutage finden sich viele Menschen wieder in dem sogenannten Utilitarismus. Das wichtigste Ziel von Utilitaristen ist, glücklich zu sein. Viele Menschen würden wahrscheinlich, wenn man sie fragt, was ist gutes Leben, sagen, dass ich glücklich bin und ich Schmerz vermeide. Wir sollten dann in einer ersten Session in dieser Themenkonferenz uns selber darüber unterhalten, miteinander in kleinen Gruppen, ob das auch unser Ziel ist, glücklich zu sein oder was unser Ziel ist. Zunächst habe ich da ein bisschen abschätzig drüber gedacht und dachte, naja, diese vergnügungssüchtigen Menschen, Spaß, Vergnügen, Vermeidung schon von Schmerz. Aber als wir dann uns drüber unterhalten haben, kamen wir drauf, dass es zutiefst auch in uns ist, dass wir Schmerz nicht mögen und dass wir glücklich sein wollen. Und eigentlich ist Jesus gar nicht so weit davon entfernt, von diesem, was er uns schenken will. Es gibt auch Weltsichten, die die Umstände für am wichtigsten halten, zum Beispiel der Marxismus. Um ein gutes Leben zu haben, müssen wir die Umstände verändern. Die gesellschaftlichen Umstände, und er hat vor allen Dingen, Marx hat vor allen Dingen an die Arbeits- und Produktionsumstände gedacht. Immanuel Kant, ein großer Philosoph, sagte, ein gut geführtes Leben, also mit dem Schwerpunkt auf Handeln, ist ein gutes Leben. Wenn wir gut handeln, haben wir ein gutes Leben. Und Stoiker, das war eine philosophische Richtung aus dem Altertum, sagte, Glück liegt in einem tugendhaft geführten Leben und Gefühle und Umstände waren völlig egal. Du kannst auch glücklich sein, wenn du ausgepeitscht wirst. Du kannst auch glücklich sein, wenn du gerade ein Kind verloren hast. Tugendhaft geführtes Leben, das war der Schwerpunkt der Stoiker. Jesus sagt, ich bin gekommen, euch Leben und volle Genüge zu geben, überfließendes Leben. Johannes 10, Vers 10. Ich möchte die Predigt hier unterbrechen und euch einladen, doch in kleinen Grüppchen, also es kann zu zweit oder zu dritt, also es sollten nicht mehr als drei sein, weil dann sonst müssten wir alles umbauen, einfach mal zu fragen, was heißt für mich, also für euch, für jeden von uns, was heißt gutes Leben? Lasst uns doch mal austauschen. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was rausgefunden, was für euch gutes Leben bedeutet. Und diejenigen, die etwas ins Mikro sagen wollen, meldet euch doch bitte, dann komme ich zu euch. Dann dürft ihr es sagen. Es dürfen einfach Stichworte sein, das ist in Ordnung. Müssen keine langen Reden sein. Wer möchte was sagen? Was ist gutes Leben für euch?
Wenn der eine oder der andere die Wertschätzung vom anderen annimmt, und es ist für mich persönlich sehr wichtig, wenn mein Gegenüber glücklich ist, bin ich auch glücklich.
Ja, das würde ich auch unterschreiben, aber ein Dach über dem Kopf und Essen und Trinken.
Bitte?
Ein Dach über dem Kopf und Essen und Trinken.
Also ich würde sagen, in erster Linie, dass man gesund ist, gesund bleibt, eine glückliche Familie, ein gutes Familienleben und dann halt auch noch einen guten Job, dass man finanziell unabhängig ist.
Frieden mit Gott und unter den Menschen.
Ja, wie die Steffi sagt, Frieden mit Gott. Und Jesus hat gesagt, alle Sorge werft auf mich, denn ich sorge für euch. Da kommt auch sehr viel Glück ins Leben, wenn die Sorgen weg sind.
Ich möchte sagen, viel Liebe und Verständnis unter uns allen.
Also in Gegenwart Gottes zu leben.
Das Leben sollte einen Sinn haben und dafür muss ich das Ziel kennen.
Das Angenommensein von anderen.
Mich macht das total glücklich, Gottes Kind zu sein, eine Beziehung zu Jesus zu haben.
Also sowieso Beziehungen in aller Form, aber für mich ist auch ganz, ganz wichtig Musik und Farben.
Also nah an Jesus zu sein und mit den Kölnern zu sagen, es ist, wie es ist und es kütt, wie es kütt.
Ja, also ich bin in meinem Leben durch viele Höhen und durch viele Tiefen gegangen, aber ich könnte mir nichts davon vorstellen ohne Jesus.
Okay, danke schön. Ja, wir haben ja jetzt viele Sonntage, wo wir darüber nachdenken können und wo die verschiedensten Aspekte drin vorkommen. Vielen herzlichen Dank für euer Nachdenken. Vielleicht könnt ihr diese Frage ja auch mitnehmen und weiter drüber nachdenken und auch in der Bibel forschen. Ich habe gedacht, ich fange einfach mal ganz elementar an im Johannesevangelium und ich habe mal geschaut, was es eigentlich auf sich hat, wenn Jesus zitiert wird im Johannesevangelium, ich bin gekommen, euch Leben und volle Genüge zu geben, Leben und überfließendes Leben. Ich beschränke mich jetzt nur auf das Johannesevangelium und nur auf die Aussagen, wenn vom Leben die Rede ist. Und es gibt im Johannesevangelium unendlich viele Stellen, wo es ums Leben geht. Das sind 47 Stellen. Und ich lese sie jetzt einfach mal vor und hört einfach mal erst hin. Lasst das mal wirken. In ihm, in Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihr, der Frau am Brunnen, Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann bätest du ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Jesus: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das sich miteinander freuen, der sät und der erntet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selber hat, so hat er es auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Das sind so Schwerpunktkapitel. Das waren jetzt Zitate aus Johannes 1, Johannes 3, Johannes 4, jetzt eine ganze Reihe aus Johannes 5, jetzt kommt Johannes 6. Aber keine Sorge, es ist nicht in jedem Kapitel so viel drin. Johannes 6. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Da antwortete Simon Petrus auf die Frage hin, ob sie auch weggehen wollen: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und Johannes 7, wer an mich glaubt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Viele Stellen über das Leben, was Jesus uns schenkt. Meistens wird im Johannesevangelium dieses Leben, was Jesus uns schenkt, beschrieben als das ewige Leben. Nun denken die meisten Leute, das ewige Leben beginne nach dem Tod. Aber im Johannesevangelium ist es klar, das ewige Leben beginnt jetzt mit unserer Beziehung zu Jesus. Und es ist nicht nur ein zeitlicher Begriff, sondern auch ein Qualitätsbegriff. Es geht um die Beziehung zu ihm. Es geht um qualitativ gutes Leben. Wann beginnt es? Wenn wir die Beziehung zu Jesus bekommen. Also nicht erst nach unserem Tod. Sondern wenn wir diese Beziehung zu ihm haben, ist der Tod wie ein Durchgangstor, was wir wohl alle auch erleiden müssen, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Aber wenn wir dieses Leben haben, jetzt in unserem Leben, wird es dann weitergehen, weil dann werden wir ihm begegnen. Und mit der Beziehung zu Jesus bekommen wir auch Zugang zur unsichtbaren Welt, die um uns herum ist. Mehr oder weniger werden wir das erfahren, auch je nachdem, wie sensibel wir dafür sind. Aber es wird sich eine Welt um uns eröffnen, die uns wahrnehmen lässt, was wir so mit unseren normalen Sinnen nicht wahrnehmen. Also, dass Jesus zum Beispiel da ist, obwohl ich ihn nicht sehe. Und es ist für jemanden, der diesen Zugang zu Gott nicht hat, ja überhaupt nicht einsichtig, wieso jetzt Jesus da ist. Wieso sagen die Christen, ja, Jesus ist da, er ist unter uns. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Und es ist ja etwas, was völlig uneinsichtig ist. Unbegreifbar ist für einen Menschen, der diese Beziehung nicht hat. Und wenn wir diese Beziehung zu Jesus bekommen, ist es auf einmal klar. Man kann es vielleicht beschreiben, aber man kann es nicht beweisen. Es ist einfach ein tiefes inneres Wissen. Das macht diese Qualität von Leben auch aus im Johannesevangelium. Wir wissen, dass es mehr gibt als die unsichtbare Welt. Wir wissen, dass es ein Reich Gottes gibt, was aus denen besteht, die diese Beziehung zu ihm haben und sich ihm untergeordnet haben, sich ihm ja, gesagt haben, ich folge dir, und nicht nur es gesagt haben, sondern die es tun. Und wir werden dann neue Prinzipien entdecken, neue Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Das es da vieles anders läuft. Diejenigen, die in Rehe waren, erinnern sich vielleicht, was Marius Bühmann das so erklärt hat. Er sagte, sie waren letztes Jahr in Dänemark als Schweizer und es war vieles anders. Sie wussten gar nicht, ja, wo darf ich jetzt hier parken? Wie schnell darf ich fahren? Wo gibt's dies und das? Sie mussten sich richtig neu orientieren. Und so ist es, wenn wir diese Beziehung zu Jesus bekommen und in seinem Reich dann Bürger sind, nicht nur hier Bürger, sondern auch Bürger des Reiches Gottes, dass wir uns neu orientieren müssen und merken, oh, hier läuft manches ganz anders, als ich so gelernt habe. Ja, was bedeutet es, dieses ewige Leben, dieses Leben, was Jesus schenkt? Ich habe schon ein paar Sachen dazu gesagt, Beziehung zu Jesus. Dann im Johannesevangelium ist auch sehr deutlich, nicht mehr hungern und dürsten, nicht verloren gehen, lebendig sein, nicht mehr in das Gericht kommen. Das Gericht ist getragen von Jesus als Tote leben, denn wir werden die Stimme Gottes hören und Gott wird uns auferwecken. Dann werden wir leben in Ewigkeit. Also es ist eine Qualität von Leben, die uns lebendig macht, erfüllt, zufrieden, satt, aber nicht selbst zufrieden. Aber ich glaube schon, dass dieses Leben, wenn wir das haben, uns frei macht von Gier, dass wir nicht so gierig sein müssen nach Geld, nach Gütern, nach den letzten Kicks, nach Neuem und trotzdem sehr lebendig sind. gespannt auf den nächsten Tag. Wir können genießen, annehmen und geben. Und das gilt alles schon für jetzt. Aber es geht eben darüber hinaus, dieses Leben hört nicht auf, wenn wir sterben, denn wir werden die Stimme Gottes hören und er wird uns durch das Gericht durchschleusen, weil Jesus das Gericht für uns getragen hat. Wir werden Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit Jesus und ihn sehen, was wir jetzt glauben und was uns jetzt so zum Teil eröffnet ist. Es ist ja nicht immer so, dass uns alltäglich so das bewusst ist, sondern es gibt ja auch Zeiten, wo es uns gar nicht so bewusst ist, dass Jesus jetzt da ist. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es sehr bewusst ist. Wie bekommen wir dieses Leben, dieses ewige Leben? Indem wir glauben, indem wir trinken, indem wir essen, ihm gehorsam sind, sein Wort hören, Gott glauben. Seine Worte sind Geist und Leben, es ist Worte des ewigen Lebens, lesen wir bei Johannes. Also durch Hören, Glauben, Gehorchen, Annehmen bekommen wir es. Wir bekommen es also nicht, indem wir ganz viel Gutes tun, auch nicht ganz viele religiöse Pflichten einhalten, uns religiös anstrengen, sondern wir bekommen es durchs Hören. Hören, zuerst Wort Gottes, hören oder lesen, sich der Stimme Gottes aussetzen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann werden wir ihn nicht mehr wahrnehmen, dann werden wir ihn nicht mehr hören. Auch wahrnehmen, Gott zu entdecken überall. Wir bekommen es durch Glauben und Glauben ist Vertrauen, also nicht für wahr halten, sondern ich vertraue, wenn ich für wahr halte, dass ein Stuhl mich trägt, ist das noch kein Vertrauen, wenn ich mich dann draufsetze, dann ist es Vertrauen. Es gibt da krassere Geschichten, also mit dem Stuhl ist etwas simpel. Es gibt so eine Geschichte von einem Hochseilartisten und er fragt jemand, glaubst du, dass ich darüber eine Schubkarre schieben kann über dieses Hochseil? Glaubst du das, dass ich das kann? Und dann sagt er, ja. Okay, dann setz dich rein. Und er sagt ja, okay, das ist der Unterschied zwischen für Wahrheiten und Vertrauen. Also es geht um das Vertrauen. Es ist mehr als für Wahrheiten. Ja, wir bekommen es durch Gehorchen. Gehorchen ist ja etwas, was vielleicht nicht so ganz attraktiv für uns ist. Aber Gehorchen gehört tatsächlich dazu. In der Bibel überall, nicht nur im Johannesevangelium, sondern überall. Denn das Vertrauen zu Gott muss Konsequenzen haben, muss Auswirkungen haben. Und ich glaube, die Erfahrung von uns ist, dass unser Wollen immer mehr dem Wollen Gottes identisch wird. Also zunächst mal ist es klar, wir können dann nicht mehr alles tun, was wir vielleicht gerade wollen. Aber ich glaube, unser Wollen wird sich verändern, wenn wir ihn erkennen. Und als Petrus gefragt wird, ob sie denn auch weggehen wollen, die Jünger sind ja, Jesus hat 5000 satt gemacht und auf einmal, als sie satt sind, wollen sie ihn zum König machen, das will Jesus nicht, und dann gehen sie alle weg. Beziehungsweise vorher hält er noch diese Rede mit dem Brot und mit dem Brotessen und ihn essen und so weiter, und das ist ihnen irgendwie, das verstehen sie nicht, und dann gehen sie weg. Und dann ist Jesus auf einmal, obwohl die alle satt geworden sind, ganz alleine da, und nur noch die 12 sind um ihn rum, und dann fragt er, wollt ihr denn jetzt auch weggehen? Und dann sagt Petrus, wo sollten wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also, wo sollten wir denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir bekommen es durch Annehmen, Essen des Brotes, Trinken des Wassers. Das heißt nichts anderes, als dass wir annehmen, was er für uns getan hat. Dass er für uns gestorben ist, dass er unsere Schuld vergeben hat, dass er uns liebt, dass er uns versprochen hat, immer bei uns zu sein und dass wir seine Verheißungen annehmen, seine Geschenke annehmen und nicht zurückschicken. Luther hat mal gesagt, glaubst du es, dann hast du es. Und das ist dieses Annehmen. Und oftmals nehmen wir es nicht an. Und dann gibt es diese Verheißung, wenn wir an ihn glauben, werden auch von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Was für eine Verheißung. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir es nur selber genießen, sondern es soll Auswirkungen haben, unser Leben. Wer uns begegnet, begegnet ihm, denn er lebt in uns. Sein Leben ist in uns. Es ist uns meist nicht so bewusst. Es ist auch gut, dass es uns nicht so bewusst ist, sonst wären wir sicher hochmütig. Und es ist sicher manchmal auch versperrt, weiß ich was, wenn wir sagen, ich bin ja so verletzt und ich bin dann so verbittert und so weiter, dann hat seine Gegenwart wenig Raum, durch uns zu fließen. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, wird er durch uns fließen. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, nachdem ich mit dir gesprochen habe, geht es mir viel besser. Oder deine Gegenwart tut mir gut, es tut gut, mit dir zusammen zu sein. Das wäre er in uns, der anderen gut tut. Ja, dieses Leben will Gott uns schenken. Heute sehr elementar. Ich glaube tatsächlich, dass uns das glücklich macht. Es ist aber erstaunlich, wie wenig abhängig dieses Leben von den Umständen unseres Lebens ist. Jesus schenkt es uns auch gerade dann, wenn unsere Umstände gar nicht gut sind. Dieses Leben berichten Menschen, die im Gefängnis sind. Entweder um ihres Glaubens willen verfolgt im Gefängnis oder im Gefängnis zum Glauben gekommen und Jesus kennengelernt haben. Von diesem Leben berichten Menschen oder sieht man ihnen an in Afrika, wenn Menschen in Wellbrechhütten leben. Ich habe schwarze Townships besucht, damals zur Zeit der Apartheid in Südafrika. Und wir haben dort Gottesdienst gefeiert und wir haben dort auch gewohnt. Und die waren bitterarm, die Menschen, aber die Gottesdienste waren total fröhlich. Soweto war ich und auch in einem anderen Township. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, die sind fröhlicher, die haben mehr Leben als wir manchmal. Und dieses Leben haben wir auch dann noch, wenn wir krank sind oder gar todkrank. Da erinnere ich mich auch an ein paar Menschen, die ich erlebt habe als Todkranke, die dann Gott gelobt haben in ihrem Krankenzimmer und von denen dieses Leben ausging. Das ist Gottes Geschenk. Ich finde, wir sind sehr privilegiert. Amen. Jesus, danke für dieses Leben. Danke, dass du uns diese Beziehung zu dir schenkst. Danke, dass du uns deine Welt eröffnest. Mach es immer mehr. Lass uns dieses Leben schmecken. Lass uns schmecken und sehen, wie gut du bist. Lass uns dieses Glück deiner Gegenwart schmecken und sehen. Lass es uns erfahren und aus uns ausstrahlen. Dass es für uns nicht zutrifft, was Nietzsche gesagt hat, die Christen sollten erlöster aussehen, sondern dass wir von tiefstem Inneren erlöst sind und das auch ausstrahlen, auf echte Weise. Herr, das schenke uns und dahin führe uns. Amen.